Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für euch eingeladen. Und wie bin ich eigentlich über ihn gestolpert? Tatsächlich eher, indem ich einmal zu Gast war auf den, ich würde mal sagen, sehr, sehr feinen Trainingsmöglichkeiten, die diese Hundeschule da entsprechend zu bieten hat, mit Trainingsfläche drumherum, Halle, ein Restaurant sogar daneben, man könnte wandern gehen, dann hat man noch einen kleinen Laden und ganz viele Hundeplätze und auch dort springt nämlich er ganz fleißig herum und macht ganz, ganz viele Dinge rund um den Hund. Und so ist der Name auch irgendwo volles Programm. Matthias Mück, der Hundler. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auf die Einladung. Vielen, vielen Dank. Du hast ja schon schönste, beste Geschichten erzählt über das Hundezentrum Schwarzwald. Vielen Dank.
Genau, das Hundezentrum Schwarzwald, wo du tätig bist mit deiner Kolleginnen, da sind ja einige Sachen mittlerweile, habe ich so in den letzten Tagen auch gesehen. Da gibt es einiges zu entdecken für Hundefreunde, so ganz versteckt. Irgendwie da hinten so am Schwarzwald, wo man gar nicht damit rechnet, dass sich da so etwas auftut. Da seid ihr ganz umtriebig, alles rund um das Thema Hund. Und so ist auch irgendwie der Name, der mich doch jetzt ein wenig interessiert, wie du zu diesem Namen gekommen bist. Warum ist es der für dich, für deine Seite, für deine Arbeit geworden?
Der Name Hundler, ich musste erst mal lernen, dass das tatsächlich noch regional relativ relevant ist. Also der Hundler ist bei uns in der Region, im Süddeutschen nenne ich es jetzt mal, jemand, der einfach den Kopf und alles und Herz und alles in das Thema Hund steckt. Und damit trifft es einfach alles, was ich seit über 10 Jahren mache. Unser Hundezentrum Schwarzwald mit allen Möglichkeiten und Angebote und mein ganzes Herz und meine Leidenschaft Hund vereint sich dann einfach für mich in dem Namen der Hundler. In der Schweiz wird man sagen, der Hündeler, habe ich jetzt auch schon kennengelernt. Aber ich habe mich dann doch für den Hundler entschieden. Und da war ich ganz glücklich, dass es die Möglichkeit offensichtlich auch mit Social Media und Homepages noch nicht gab oder noch niemand das genutzt hat. Also war ich der Erste und habe es gemobst.
Okay, das ist sehr einfach und sehr pragmatisch erzählt. Aber eine gute Gegebenheit hätte ich gar nicht gedacht, dass es so einfach manchmal gehen kann. Gerade wenn der Begriff so gut bekannt ist und ja auch etwas Klares bezeichnet, was so die Region eigentlich permanent nutzt, dass noch kein Mensch auf die Idee gekommen ist, das zu nehmen. Das ist dann manchmal einfach ja, Glück in dem Moment, dass man sich da entsprechend so zeichnen konnte. Und du hast, fangen wir direkt damit an, ein Buch geschrieben, was so ein bisschen das abbildet, womit du dich auch beschäftigst. Da geht es nämlich um das Thema, oder das Buch heißt Gerüche anzeigen und erkennen, Geruchsdifferenzierung für Hunde. Das heißt, da bist du auf jeden Fall fit und kannst uns da eine ganze Menge erzählen. Aber kommst eigentlich vor allem auch aus dem Bereich, wenn ich es so richtig gesehen habe, Rettungshundestaffel, Flächensuche, also Rettungshundearbeit. Ist das so der Einstieg für dich ins Hundeleben gewesen oder wie ist das Ganze so entstanden?
Also Rettungshundearbeit ist mittlerweile seit über 15 Jahren tatsächlich mein absolutes Ding, wo ich mich auch privat austobe. Ich bin vor viele, viele Jahren mit meinem Labi, mit Baku auf die Idee gekommen, irgendwas noch arbeiten zu wollen. Und dann bin ich von der Therapiehundearbeit, Besuchshundearbeit bis hin zum Rettungshund einfach mal durch die ganze Materie gestolpert. Und Rettungshundearbeit hat so ein bisschen alles vereint, wo ich mich wohlfühle. Ich fühle mich wohl im Schwarzwald. Es ist ein kleiner Jungstraum, wenn man mit Blaulicht durch die Gegend fahren darf. Wer darf nachts mit Taschenlampe, Funkgerät und Hund als erwachsener Mensch durch den Wald Tiger und Räuber und Gendarm spielen? Gleichzeitig die Materie Rotes Kreuz, Erste Hilfe. Also eigentlich hat die Rettungshundearbeit so meine komplette Leidenschaft mit Hund und Hobbys und draußen und Natur und Erste Hilfe so perfekt vereint, dass ich da komplett klebe geblieben bin. Und ja, jetzt mittlerweile mit meiner dritten Hündin, seit über 15 Jahren, wirklich da komplett dabei bin. Mit allem, wenn der Melder geht, springe ich los. Und es vereint auch für mich so ein Selbstverständnis. Meine ganze Familie war immer Feuerwehr und Co. Und dieses Thema Einsätze, Rettungshundearbeit, ich denke mir immer, wenn meine Mutti vermisst wäre, wäre ich extrem froh, wenn andere Leute alles stehe und liege lasse und sich für mich einsetze, dass man meine Mutti wieder lebend findet. Und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Antrieb für die Rettungshundearbeit, wo ich sage, da will ich dann einfach auch alles geben können, dass ich der Angehörige in die Augen schauen kann und sage kann, ich tue mein Möglichstes, da zu helfen.
Das
So bin ich.
heißt, ja, entschuldige, dass ich dir da so reingesprungen bin. Das bedeutet, Rettungshundearbeit, ihr trainiert, das ist ja doch auch manchmal ein bisschen unterschiedlich, ihr trainiert auch wirklich in der DRK-Rettungshundestaffel, wenn ich das so richtig gesehen habe, auch für den Ernstfall. Also nicht nur, wie es dann teilweise ja auch schon aus sportlichen Gründen irgendwie so gibt, sondern Rettungshundearbeit heißt halt wirklich voller Einsatz und da entsprechend auch parat stehen, wenn es wirklich dazu kommt, dass Hilfe benötigt wird.
Ja, ganz genau so. Also das ist 24/7, das ist 100% Ehrenamt. Also jeder bei mir in der Rettungshundestaffel Hochschwarzwald im Rote Kreuz macht es komplett ehrenamtlich. Und ja, wir trainieren dafür, dass wenn der Melder geht, dass wir uns auch wirklich, dass wir zur Verfügung stehen. Das ist der Angestellte, das sind die Selbstständige, das ist irgendein, keine Ahnung, die Mutti aus der Familie. Und wir trainieren das zweimal die Woche mit unseren privaten Hunden. Also das ist wirklich Ehrenamt. Und unsere Hunde, die sonst mit uns durchs Leben laufen und abends auf dem Sofa bei mir liegen dürfen, bin ich im Zweifelsfall nachts um zwei auch irgendwo unterwegs. Ja.
Spannend. Gab es da schon Einsätze, wo deine Hunde auch entsprechend wirklich irgendwie zu dieser Arbeit geholt worden sind? Also, dass ihr da wirklich angerufen werdet und los geht's?
Ja, also du kannst rechnen, wir haben im Jahr zwischen 25 und 30 Einsätze. Also im Schnitt, wenn man das jetzt mal rumrechnen würde, grob 14-tägig im Jahresschnitt gesehen geht der Melder. Meistens nachts, das heißt, die ganze Rettungshunde-Menschen sind meistens Nachteule, aber das ist auch erklärbar. Tagsüber geht Opa spazieren, abends, es wird dunkel, er wird vermisst, man fängt privat an zu suchen. Dann kommt irgendwann die Polizei dazu und dann, wenn nichts mehr hilft, dann braucht man die Hundenase. Und dann geht so irgendwo zwischen 23 Uhr und 3 Uhr nachts meistens unser Melder.
Okay, also das stelle ich mir wirklich sehr, also ist eine Aufgabe, ist ein Job und ich glaube, wenn man das macht und da aber auch schon Einsätze, erfolgreiche Einsätze und auch helfen konnte mit dem, was man da entsprechend getan hat, dass es dann auch wirklich wieder das so ein bisschen wiedergibt, was man da an Zeit etc. rein investiert. Denn heute ist ein freier Tag, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Und heute Abend an deinem freien Tag geht's aber zum Rettungshundetraining. Und das ist etwas, was du für dich sehr, sehr gerne tust. Wir Hundemenschen haben ja, wenn wir auch Hundetrainer sind und irgendwie das, der Hund ist ja trotzdem Programm und gerade an freien Tagen dann besonders der eigene in der Regel ja wieder sehr. Und das heißt, an deinem freien Tag geht es natürlich trotzdem mit dem Hund vor die Tür und dann heute ins Rettungshundetraining. Kannst du uns da vielleicht mal so ein ganz kleines bisschen mitnehmen? Was passiert da so grob jetzt, wenn ihr euch trefft zum Training? Gibt es da verschiedene, ich sag jetzt mal, ich sehe das immer ganz häufig, dass sich Leute ja wirklich, also wenn man so Insta und Facebook verfolgt und da auch Leute mit hat, die im Rettungshundesport aktiv sind. Dann sieht man schon mal in den Stories, dass irgendwer sich in Trümmern versteckt hat und dann jetzt halt gerade darauf wartet, dass dann irgendwie was passiert und fleißig aus seinem Trümmerversteck eine Story macht und so Geschichten. Finde ich immer ganz cool. Und so an Feiertagen, was machst du so? Ja, ich bin hier, tolles Arbeits an irgendeiner Ruine, keine Ahnung. Wie sieht das bei euch aus?
Also ja, ein bisschen Abenteuerlust gehört immer dazu. Ich habe vorher gesagt, das ist ein bisschen wie Räuber und Gendarm für Erwachsene. Und so soll es auch sein. Nein, also wir haben jetzt in der Rettungshundestaffel Hochschwarzwald zwei Sparten, die wir trainieren. Das ist einmal die Flächensuche und einmal das Mantrailing. Die andere Geschichte, die du erwähnt hast mit der Trümmerarbeit, das sind sogenannte Trümmerhunde. Das ist das Einsatzgebiet, Erdbeben, Verschüttete. Das haben wir in unserer Staffel nicht. Dafür gibt es einfach nochmal spezialisierte Staffeln, wo es auch wirklich nochmal um andere Dinge geht. Also gerade die Trümmerarbeit, wer das wirklich hundertprozentig betreibt, habe ich größten Respekt. Du musst immer Einsatz, und ein Einsatz ist halt keine Spielwiese auf einem Trainingstrümmergelände, wo ein paar Steine gesichert übereinander gestellt sind, sondern im Einsatz hast du beim Trümmern wirklich Ruine, eingestürzte Gebäude, du hast Armierungseisen, Gas, Wasser, du hast Strom. Also die Lebensgefahr für deinen eigenen Hund ist in einem richtigen Trümmereinsatz unfassbar groß. Ich sage immer, du musst, wenn du in den Trümmereinsatz gehst mit deinem Hund, immer davon ausgehen, dass du ohne Hund heimkommst. Und das ist schon nochmal eine andere Qualität. Wenn man es wirklich, und da unterscheide ich schon, wenn man es wirklich für die Einsatzarbeit macht und dann auch im Ausland, Türkei und Co. unterwegs ist, Chapeau, da ist nochmal eine andere Stufe. Was wir haben, ist einmal Flächensuche. Das ist bei uns im Schwarzwald so eine ganz ideale Geschichte. Stell dir vor, der Pilzsucher, der nachmittags in die Pilze geht und abends noch nicht daheim ist, der kann sich in den Weiten unseres Schwarzwaldes auch mal ganz schön verlieren. Mittlerweile durch Handys und die Handyortung ist es nicht mehr ganz so häufig der Fall. Aber trotzdem gibt es natürlich Unglücksfälle, wo das mit diesem Notruf halt nicht funktioniert. Und dann bediene die Flächehunde quasi die Stöbersuche. Das heißt, du bekommst als Hundeführer Fläche, ein Kartenmaterial, bekommst ein Suchgebiet zugeteilt. Und dieses Suchgebiet, diese, keine Ahnung, 50.000 Quadratmeter oder sowas, kann auch mal mehr sein, je nach Topografie. Dieses Gebiet musst du mit deinem Hund dann quasi absuchen. Du kannst dir vorstellen, du tigerst dann mit GPS, Rucksack, Erste-Hilfemittel, mit einem Helfer durch dein Gebiet und dein Hund schwirrt wie so eine Drohne in einer Stöbersuche um dich rum. Also alles, was so zwischen 50 und 100 Meter um dich rum ist, das deckt der Hund mit seiner Hundenase ab. Und die Hundenase ist so viel besser als die menschliche Auge, dass der einfach durch diese Stöbersuche überall, wo der menschlichen Geruch findet, geht er hin und verbellt. Also der bleibt an der Person, bellt an der Person und der Hundeführer hört es und geht dorthin. Also die Flächehunde stöbern quasi Waldgebiete, große Fläche, uneinsichtige Gebiete, wo auch der Helikopter mit der Wärmebildkamera nicht draufkommt. Diese Gebiete werden durch Flächehunde durchstöbert und alles, was an Mensch, was der Hund riecht und entdeckt, wird von diesem Hund quasi dann verbellt. Das heißt, diese Hunde haben keinen Individualgeruch, den sie finden müssen, sondern die gehen einfach auf Geruch Mensch, auf Witterung Mensch und zeigen dann an. Das ist auch Teil des Trainings. Das heißt, wir verstecken uns gegenseitig untereinander im Wald, teilweise nach System, nach Absprache, teilweise auch für die Hundeführer nach Zufall. Und diese Flächehunde, die lernen dann einfach auch jetzt im Training heute Abend, dass sie wirklich in dieser freien Stöbersuche unterwegs sein müssen. Und wenn sie eine Person findet, dann wird bestätigt. Das ist so das klassische Bild der Flächensuchhunde. Davon haben wir, müsste jetzt lüge, derzeit sieben geprüfte Hunde in unserer Einsatzstaffel. Das heißt, damit im Flächeeinsatz brauchst du immer gleich relativ viele Leute, viele Hunde, um große Gebiete abzudecken. Die andere Sparte, die ich jetzt mit meinen beiden Hunden mache, mit Loba und Casey, ist der Bereich Mantrailing. Mantrailing ist so das, was man aus den Filmen kennt in Amerika, wenn der Häftling flieht und die Hunde riechen dann an dem Kleidungsstück dieser Person und der Hund folgt dann der Fährte dem Geruch dieser Person. Und das gibt es halt im realen Einsatzfall genauso. Das heißt, da ist es sehr häufig der Einsatzfall. Demente Menschen aus der Alterheime, die davon spazieren, nicht mehr zurückfinden, auch Suizidankündigungen, Familienstreitereien, diese ganzen Dinge. Das heißt, meine Hunde sind dafür trainiert, einen Geruch von einer Person zu bekommen und dann quasi dieser Geruchsspur, diese Brotkrume, wo der Mensch langgelaufen ist, diesen Brotkrume zu folgen bis zu dieser Person. Das ist keine Stöbersuche, sondern die Hunde sind in einem Zuggeschirr. Ich führe die an der Leine zwischen 3 und, keine Ahnung, 8 Meter. Und dann führt mich der Hund zieht mich quasi auf der Spur, wo derjenige langgelaufen ist, entlang. Da ist das klassische Einsatzbild eher städtischer Bereich. Also von Einsätzen in Freiburg in wirklich Großstadt, Innenstadtbetrieb, durch die Städte, durch die Straße. Also der Trailer ist oft eher im städtischen Bereich unterwegs, der Flächehund eher in der Natur und alles dazwischen natürlich. Also wenn ein Auto gefunden wird am Wanderparkplatz mit einem Abschiedsbrief, auch das ist ein klassisches Einsatzbild, was ich habe, dann kann ich meine Hunde dort am Auto ansetzen und dann geht es halt vielleicht auch irgendwie mal 1,5 Kilometer durch die Wälder. Aber schlussendlich ist der Erfolg immer die gemeinsame Arbeit. Also der Flächehund und der Mantrailer in gemeinsamem Einsatz ist eigentlich der Erfolg. Es ist selten so, dass eine Sparte ohne die andere wirklich erfolgreich arbeiten kann.
Sehr spannend und eine Arbeit, wie das bei verschiedenen Hundetätigkeiten, finde ich, auch vorkommt. Und es ist halt was Besonderes, wo wir einfach vom Hund, von seinen Fähigkeiten natürlich profitieren können, aber eben nur dann, wenn wir so als Team funktionieren und wenn wir mit unserem Hund gemeinsam verstehen, A, wie der Hund tickt, was der Hund leisten kann, ihm das auch ein bisschen zutrauen. Ich finde immer so ganz häufig, oder vielleicht geht das mir nicht alleine so, dass Hunde ganz oft behandelt werden, als wären sie irgendwie kleine, nicht zurechenfähige und permanent zu kontrollierende Wesen, wo ich immer denke, okay, ein Hund ist schon irgendwie auch eine gewisse Persönlichkeit. Ich finde Hunde ernst zu nehmen, schon sehr wichtig, denn sie haben Fähigkeiten. Sie sind genauso irgendwie in einer gewissen Form natürlich auch erwachsene Charaktere irgendwann. Und dem auch Rechnung zu tragen, finde ich immer ganz wichtig. Und was ich glaube, wovon man in dieser Arbeit auch sehr profitiert, ist natürlich, wenn man Hunde lesen, einschätzen und mit ihnen gemeinsam einfach auch kooperieren kann. Und ich glaube, das sind so ein paar Fähigkeiten, die im Zuge, wie soll ich das jetzt bezeichnen, der blanken Informations- oder blanken theoretischen Informationsflut von allen Strömen, von allen Seiten, von wirklichen Hundemenschen oder eben auch von denkend sie seien, denn Hundemenschen irgendwo überall verbreitet wird. Und da kommen wir auf so einen Punkt, da haben wir uns vorher eben drüber kurz unterhalten. Und ich glaube, dass gerade so diese Teamarbeit von ein paar Kompetenzen, die wir gerade in Bezug auf Hunde auch sehr, sehr gut lernen können, was eben so das Thema Empathie und Bauchgefühl, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in der Haltung von Hunden, weil wir einfach mit einem Wesen umgehen müssen, was unsere verbale Sprache nicht im tonmäßigen Sinn versteht, sondern wir müssen irgendwie anders miteinander einen Zugang ja auch finden und da einfach viele Dinge schnell umsetzen und deuten können, die in anderen Sprachen einfach funktionieren und stattfinden. Und wie siehst du das? Was ist so, wenn du jetzt so siehst, hey, ich gehe abends mit meinem Hund in die Rettungshundearbeit und da geht's halt mal richtig ein bisschen Gas und die Hunde müssen was tun. Wir fühlen uns danach einfach echt gut vielleicht auch, weil es gut funktioniert hat. Der Hund hat was geschafft. Wir haben gemeinsam als Team was erarbeitet. Und ich finde immer so, genau das macht ja auch diese Hundehaltung irgendwie aus, dass man mit einem Wesen zusammen etwas tut, was irgendwo eine andere Sprache spricht, aber wir verstehen uns trotzdem. Weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will? Dieses, ja, auch einen Hund als Teampartner zu verstehen und eben nicht als viele andere Dinge, die ein Hund häufig in der heutigen Hunde, ich meine, du als Hundetrainer erlebst es auch, was alles für Themen mit Hunden vorgetragen werden und was da so alles passiert. Ich denke mir manchmal, wenn die einfach mal eine vernünftige Aufgabe hätten, wäre manchen auch echt geholfen, über viele Dinge gar nicht mehr nachzudenken, weil sie sich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Wie erlebst du das?
Du kennst bestimmt auch den Spruch, gib dem Hund eine Aufgabe, sonst gibt er dir eine Aufgabe.
Oh ja, der ist gut.
Der ist gut, ja. Und das erlebe ich natürlich auch. Klar, ich habe dann immer so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust. Einerseits als Rettungshundeführer im Einsatz, wo es auch einfach mal funktionieren muss, wo ich mir das vielleicht auch nicht leisten kann, dass es mit meinem Hund gerade süß, nett und toll ist, sondern vielleicht nachts im Einsatz um 2 in strömender Regen den Angehörigen in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, wir versuchen alles, dass deine Angehörige wieder lebend gefunden werde, dann muss es im Zweifelsfall einfach mit dem Hund als Teampartner funktionieren. Punkt. Also sprich diese Ernsthaftigkeit, die dazugehört. Jetzt bin ich natürlich auch als Hundetrainer mit anderen Gedanken unterwegs. Nicht jeder Familienhund muss in diesem Maße funktionieren
Um
müssen.
Gottes Willen, nein.
Aber, weißt du, der Name der Hundler, was ist ein Hundler? Ein Hundler ist ein Hundemensch. Und sind wir nicht alles eigentlich, die wir uns Hunde holen, irgendwie Hundler? Also wir haben doch eigentlich die Intention, uns einen Hund zu holen, liegt doch daran, dass wir Bock drauf haben, uns dieses Lebewesen, unser gemeinsames Leben mit einem Hund zu gestalten. Das ist doch eigentlich das, warum holt man sich einen Hund? Weil man es genießen will. Und naja, andererseits denke ich mir, wenn wir uns anmaßen, ein Lebewesen an einen Strick zu nehmen, um zu sagen, jetzt bist du Teil meines Lebens und du bist mein, dann muss man sich auch der Verantwortung bewusst sein, das Leben mit und für diesen Hund gut und fair und richtig zu gestalten. Und dazu gehört natürlich eine gute Erziehung mit allem. Dazu gehört, dass man diesem Hund auch sagt, wie geht's gemeinsam durchs Leben. Dazu gehört für mich, dass der Mensch am anderen Ende der Leine auch eine Idee, eine Vision hat, zu sagen, hey, wo will ich mit meinem Hund hin? Also, der Mensch muss sich einfach über die Regeln des gemeinsamen Lebens im Klaren sein. Und die Regeln sollte im Normalfall der Mensch vorgeben und vielleicht nicht der Hund. Das wäre dann ganz klug. Aber ich glaube schon, dass viele, viele, viele Hunde, wenn man weiß, zu was Hunde fähig sind, da schlummert einfach unfassbar viel Potenzial. Und ja, nicht jeder muss da jetzt gleich mit seinem Hund in professionelle Bereiche arbeiten. Aber schon allein sich mit dem Hund zu beschäftigen, die Stärke, die Fähigkeit der Hunde zu fördern, ist doch eigentlich was Wunderbares. Also ist ja eigentlich eine grenzenlose Spielwiese. Und ja, manchmal gibt es Hunde, die bauen dann mal irgendwie einen Mist. Und wir kennen es alle vom eigenen Hund, wenn mal irgendwas wieder nicht funktioniert und es läuft wieder komplett schief, was auch immer. Weißt du, am Ende des Tages sollte mir das dann auch nicht zu persönlich nehmen mit unseren Hunden. Ich glaube, das ist einerseits eine Schwäche und andererseits eine Stärke, die uns Menschen da manchmal im Weg steht. Wir nehmen uns Dinge unfassbar persönlich mit unserem eigenen Hund im positiven Sinn, dass es tolle Erlebnisse gibt. Wenn uns jemand entgegenkommt und erzählt und sagt uns, Mensch, Christina, du hast aber tolle Hunde, die sind so lieb und wohlerzogen. Dann denkt man sich doch, ja,
Bin ich
bitte,
3 Meter größer? Ist total
oder?
toll.
Dann bitte rede weiter, erzähl weiter, mach weiter, tut gut. Also das nehmen wir uns natürlich persönlich. Andererseits nehmen wir es uns dann auch persönlich, wenn der Hund vielleicht mal wieder an der Leine pöbelt bei einem anderen Hund, bei einer Hundebegegnung. Leinepöbeleien, wo wir wieder das Gefühl haben, der Hund führt uns vor, der Hund will es mir zu leid tun, was ja auch nicht so ist. Also unsere Hunde hängen halt oder stehen uns einfach emotional verdammt nah. Und zwar jeder einzelne seinem eigenen Hund. Klar, als Hundetrainer hast du immer den großen Vorteil, dass du emotional einen gewissen Abstand hast. Also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt mit seinem Hund, dann ist dieser Hund für mich in der Stunde der Fokus und das Zentrum meiner Arbeit. Aber am Ende des Tages ist es einer von 10 Hunden, die ich heute hatte. Also ich habe natürlich emotional einen gewissen Abstand, den kann aber der Besitzer zu seinem Hund ja gar nicht haben. Ich meine ganz ehrlich, frag mal mich zu meiner Hunde. Ich habe zu meiner Hunde emotional quasi null Abstand. Völlig
Dito.
normal. Also deswegen, ich denke, ein Team werde, das ist immer das, was jeder will. Es wird immer so gleich ganz hochgehängt, das Wort Bindung, eine gute Bindung haben zu seinem Hund, eine gute Beziehung haben zu seinem Hund. Ja, ist schon wichtig, sehe ich auch so. Aber gerade Bindung, Beziehung, Vertrauen, das sind für mich Pflanzen, die wachsen müssen. Und das Gras wächst nun mal nicht schneller, wenn man dran zieht.
Und ich glaube auch, dass gerade so dieses Thema Bindung, Beziehung, was ja auch oft schnell ein Punkt wird, das ist immer so schnell dahergesagt, dein Hund hat, ach Gott, keine Bindung, weil, keine, ne, also kennen wir alle, dass Kunden kommen und sagen, mir ist gesagt worden, der hat ja überhaupt keinen und der will nicht und so. Das aber gerade, was man da so thematisiert für Arbeitsformen, sehr häufig ganz, ganz natürlich die Grundlage ist, weil man irgendwie durch das, was man miteinander tut, sowieso schon die Grundlagen für eine ordentliche, vertrauensvolle Bindung ja auch legt, weil man Verständnis aufbringt, weil man weiß, okay, wenn ich denjenigen zu den und den Dingen bringen möchte, also den Hund, dann weiß ich, dass ich die und die Schritte gehen muss. Und wenn ich die und die Schritte gehen muss, dann weiß ich auch, dass mein Hund versteht, hey, die Frau hat einen Plan vom Leben oder der Mann, der hat einen Plan vom Leben und ist ganz gut mit dem oder der. Und ich glaube, dass das manchmal sich dann so ganz natürlich, also ich denke da gar nicht drüber nach, ob meine Hunde jetzt eine Bindung zu mir haben oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so, das macht man ja so oder so. Mein Gott, man kriegt die Hunde, man versteht die, man hat gelernt, wie Hunde funktionieren und kann sich mit ihnen gut auseinandersetzen, hat eine Idee, was man mit ihnen machen möchte. Und der Weg dahin, der bringt das ja automatisch mit sich mit. Und ich glaube, so dieses mal weggehen von dieser Problematisiererei, die irgendwie gefühlt in der Hundewelt sehr weit verbreitet ist. Und wenn man sich wieder so auf dieses einfache Leben mit Hunden mal ein bisschen zurückbesinnen würde, glaube ich, dass man da ganz viel Entspannung auch erleben würde, vielleicht auch in diesem ganzen Druck, den man irgendwie verspürt. Man muss dies und das und jenes und der Hund muss aus dem FF das und das können. Vielleicht da auch so ein bisschen sich wieder etwas rausziehen kann und merkt, hey, eigentlich ist Hundehaltung etwas total Natürliches und was wir ja auch eigentlich suchen, wenn wir so diesen Hund in unser Leben holen, wieder ein bisschen zurück mehr den Kontakt zur Natur zu halten, um da entsprechend auch wieder unserem Bedürfnis, was wir als Menschen sicherlich auch haben, diese Naturverbundenheit, mag man jetzt als Städter in dem 10. Stock in irgendeinem Hochhaus vielleicht nicht ganz so aktuell spüren, aber irgendwo haben wir ja schon eine tiefe Sehnsucht danach. Und ich glaube, dass gerade so dieser Hund in unserem Leben ganz häufig das Türchen dafür ist, zu sagen, okay, ich gehe da mal ein bisschen mehr hinein und sich da ein wenig wieder drauf zu besinnen, ich glaube, das ist ganz hilfreich und macht dann natürlich solche Dinge wie Rettungshundearbeit oder sonstige Arbeit, was auch immer ihr mit euren Hunden tut, deutlich leichter, wenn man da wieder so ein bisschen zurückkommt zu dem, wo man eigentlich den Hund für in sein Leben geholt hat.
Ja,
Und
ich denke auch eine gewisse Entspannung, wie du schon sagst, eine Entspannung auch mal selber zu haben im Umgang mit seinem Hund. Also ja, natürlich sollte man irgendwie einen Plan haben. Also ich kann schlecht meinem Hund vermitteln, was ich will, wenn ich es für mich noch nicht formulieren und leben kann. Das ist mir schon klar. Aber eben, ich sehe es auch so, diese gewisse Entspanntheit einfach mal mit seinem Hund zu haben. Weißt du, das Schöne ist, unsere Familiehunde müssen doch nichts müssen. Also dieser Leistungsdruck von tun müssen, machen müssen. Nein, alles okay. Wenn ich mir den Hund hole, dann mache ich doch schon ganz viel richtig. Jeder, der sich einen Hund holt, möchte doch mit aller positive Idee, Perspektive, Visionen unterwegs sein. Klar, dann kommt das wahre Leben, dann kommt ein Hund, der vielleicht noch Erziehung braucht, der mich stehen lässt, weil er jagen geht. Das kenne mal alles auch. Und ganz ehrlich, mein erster eigener Hund war auch einer, der beschlossen hat, Hasen und Rehe im Wald sind toller wie Rettungshundearbeit. Also, aber wir haben eigentlich, wenn wir uns einen Hund holen, doch schon mal ganz viel richtig gemacht. Da haben wir doch eigentlich schon mal das Herz am rechten Fleck, würde ich jetzt einfach so sagen. Und wenn es dann manchmal schief geht, ja, so what? Wie heißt es so schön? Aufstehen und Krönchen richten.
genau. Und Menschen suchen, die einem dann wieder ein bisschen unterstützen können, da in diesen Alltag ein wenig hineinzufinden und da entsprechend wieder auch ein bisschen Fuß zu fassen und für sich und den Hund eine gute Lösung zu finden. So wie beispielsweise bei www.derhundler.de. Das verlinken wir euch natürlich unter dem Podcast, aber vielleicht nochmal ganz zurück zu dem Buch, was auch so aus seiner Arbeit heraus entstanden ist, Gerüche anzeigen und erkennen. Das ist auch etwas, was, sagen wir jetzt mal, wir waren eben beim, müssen die Leute, also was müssen unsere Hunde, unsere Familienhunde, tun in der Regel erstmal nicht viel, außer eben mit uns das Leben teilen. Aber ihnen eine Beschäftigung zu geben, ist ja an mancher Stelle gar nicht so verkehrt. Und wenn du jetzt nicht unbedingt direkt derjenige bist, der nachts um 2 Uhr rausspringen möchte, um den Rettungshundeeinsatz mitzulaufen und, dann gibt es ja noch himmelweit ganz viele Dinge, die man sinnvoll mit Hunden tun kann. Unter anderem eben auch die Geruchsdifferenzierung. Und vielleicht verlieren wir darüber noch ein paar Worte. Was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Also, die Geruchsdifferenzierung an sich begleitet mich schon meine ganze Hundetrainerkarriere entlang. Ich habe mit meinem Ausbilder damals das Thema konkret kennengelernt, wo es immer auch darum ging, wie arbeiten Schimmelspürhunde, wie geht die Ausbildung vom Diabeteswarnhund etc. pp. Und Geruchsdifferenzierung bedient ja eigentlich einfach die Fähigkeit der Hundenase. Also, ich habe im Buch so ein ganz tolles so ein Beispiel geschrieben. Stell dir vor, du kommst nach Hause und es riecht im Hausflur schon nach einem Eintopf. Wir alle kennen diesen Geruch. Du kommst heim zu Mutti und es riecht nach einem richtig guten Gemüseeintopf. Irgendwie so ein richtig heimeliger Geruch. Und Hundenase kann einfach, die kommen heim und die riechen nicht Eintopf, sondern die riechen Wasser, Salz, Karotte, Zwiebel und Co. Also dieses Differenzieren von Gerüchen ist sowas, was Hunde unfassbar gut leisten können. Und jeder Familienhund, der auf dem Sofa lümmelt und durchs Leben läuft, jeder kleine Hund, der von irgendeinem Promi mit der Tasche durch die Welt getragen wird, jeder Hund kann das leisten. Und das finde ich einfach unfassbar faszinierend. Das Buch hat mir die Chance eröffnet, einfach mal diese Arbeit der Geruchsdifferenzierung auch für Familienhunde zu öffnen. Das heißt, du kannst einfach mit diesem Buch dich ganz entspannt auf diese Nasenarbeit mit Hunde einlassen. Wir wissen alle, wenn wir unsere Hunde haben, wie gut die Hundenase ist. Und das mal ganz faszinierend und strukturiert zu entdecken und dem Hund mal Aufgabe zu stellen, finde ich so faszinierend, einfach mal zu sehen, zu was die Hunde wirklich zu leichte imstande sind. Und gerade Großdifferenzierung ist jetzt was, das kannst du halt auch in einem einfachen Umfeld machen. Also egal, ob junger Hund oder alter Hund, ob kleiner oder großer Hund, ob gesunder Hund oder kranker Hund, du hast quasi damit immer auch was an der Hand, wo du halt mit dem Hund auch wirklich gemeinsame Erfolgserlebnisse feiern kannst. Und ja, die Chance genutzt von Kosmos. Da wurde ich gefragt, ob ich das Buch schreiben möchte. Und ich habe die Chance natürlich liebend gern genutzt, dass einfach mal diese Gedankenwelt, den Aufbau, die Idee dahinter, wie wird ein Schimmelspürhund ausgebildet, wie wird ein Igelspürhund ausgebildet, das sind ja Sachen, damit befasst man sich ja vielleicht nur am Rande oder man sieht mal einen Bericht im Fernsehen. Und wenn man eine Anleitung an die Hand bekommt, wie der eigene kleine Hund, der neben einem sitzt und der gemeinsam durch die Wälder spazieren geht, wenn man eine Anleitung bekommt, mal diese Welt und die Welt der Gerüche, der Differenzierung, das mal für sich selber und seinen Hund zu entdecken, dann ist es eine unfassbar faszinierende Reise.
Also wahnsinnig viel zu tun und viel auch für eigentlich jeden Hund irgendwo ja auch erlernbar, weil jeder Hund hat eine Nase vorne
Ja.
an dem Frontende eingebaut und kann damit, je nachdem, okay, wie die Nasensituation so ist, da wollen wir jetzt nicht weiter in das Thema der Brachycephalie und alles Mögliche reingehen, mag da vielleicht ein paar Abstriche geben, aber für jeden Hund im Grunde ja auch erlernbar und da auch als Teil von, ich kann mit meinem Hund echt was Cooles machen, ohne dass ich da jetzt sofort vor die Tür muss und, sondern kann da auch unheimlich viel tun. Vielleicht ein Teil, um den Bereich des gemeinsamen Teamseins so ein bisschen zu bereichern. Und aus diesem Grund auch nochmal hier der Hinweis für euch natürlich auf das Buch, welches wir auch unter dem Podcast verlinken möchten. Und ja, die Zeit rast immer so davon. Und am Anfang haben wir überlegt, okay, über welches Thema sprechen wir eigentlich? Ich fand aber so diese allgemeine, der Hundler, so spannend, weil man da einfach so über das Thema Hund und Zusammenleben und so weiter so viel quatschen kann. Und Ich würde sagen, das war jetzt schon mal ein sehr, sehr interessanter Einblick, wie du so arbeitest, was für dich so der Hintergrund für das Thema der Hundeerziehung auch ist, was so bei euch auch der Schwerpunkt ist, was der Hintergedanke ist. Und insofern danke ich dir an dieser Stelle ganz herzlich für deine Zeit. Alle Infos zu Matthias findet ihr, wie bereits erwähnt, unter dem Podcast. Da findet ihr dann auch nochmal die Seite mit all den Infos, mit Trainingsterminen, mit der Lokalisation des Hundetrainingszentrums im Schwarzwald. Da habt ihr ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ich würde sagen, rauf aufs Buch, rauf auf die Seite, nachschauen, nachlesen und vielleicht auch hier nochmal eine gute Möglichkeit für euch, wenn ihr auf der Suche seid, entsprechend nach, ja, guter Anleitung zu, was kann ich mit meinem Hund tun und einfach eine gute Zeit mit eurem Hund zu haben am Rande des Schwarzwaldes, sehr schön möglich. Ihr macht auch Hundewandertage und so weiter. Ganz viel los bei euch. Und ja, ganz herzlichen Dank, Matthias, für die Zeit und deine Gedanken hier. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht, wenn ich wieder da bin für das Dummy-Training irgendwann im zweite Hälfte dieses Jahres mit deiner lieben Kollegin. Und ja, es war nett mit dir zu plaudern, spannend und immer wieder interessant, Leute aus dem Bereich mal ein bisschen genauer zu interviewen, was sie so tun und was sie so bewegt.
Ja, herzlichen Dank dir. Es war mir eine Freude. Und für jeden, der einen Hund hat, ich glaube, wir sind alle Hundler und so soll es auch sein. Passt
Auf
so.
ans Hundlern. Los geht's. Danke dir.
Ciao.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.